Ja, ich freue mich ganz arg. Wir sind letzte Woche mit unserem Vision Sunday in so ein neues Gemeindejahr gestartet und jetzt sind ja der Sommer ist irgendwo so langsam durch, ja, und dann geht's wieder für uns alle in die nächste Phase und das ist auch voll schön, auch für uns als Gemeinde gilt es. Und in diesem Gemeindejahr wollen wir uns ganz stark auch an einem Brief der Bibel orientieren und wir werden mehrere Blöcke haben, die im Grunde über diesen Brief gehen, nämlich über den ersten Korintherbrief, ja. Der erste Korintherbrief, ich liebe den ersten Korintherbrief, ja. Ich finde, das ist so ein starker Brief und in mehreren Blöcken werden wir uns, wie gesagt, mit diesem Brief auseinandersetzen. Die erste Reihe, und das ist, womit wir uns heute auseinandersetzen wollen, die erste Reihe, sie heißt Together We Are. Together We Are. Ich finde, das hört sich richtig gut an, das erinnert mich so ein bisschen an Ich bin, der ich bin, ja. I am who I am, sagt man das so. Ich bin, der ich bin. Und so ein bisschen together we are, wow, hört sich stark an. Und ich hoffe, dass nach dieser Reihe eine Sache stehen bleiben wird, dass uns nach dieser Reihe eine Sache wirklich klar ist. Falls sie nicht klar ist, ist entweder der Prediger schuld, ja, das könnte sein, oder du selber, ja, eins von beiden. Aber ich hoffe, dass danach klar ist, Gott liebt es, wenn seine Kinder gemeinsam in Einheit sein Reich bauen. Ja. Und das ist, was am Ende der Reihe hoffentlich in unseren Köpfen ganz tief drin sitzt und ganz stark drin ist. Und das ist so ein Thema auch, das den ersten Korintherbrief so durchzieht, immer wieder in verschiedenen Kapiteln, das ist das ganze Thema Einheit. Und das Ziel von Gemeinde ist, dass man eben gemeinsam irgendwo sein Reich baut, Gottes Reich baut, gemeinsam in Einheit. Darauf legt er seinen Segen, da ist er hinterher, together we are. So, ich dachte mir, wir starten mal ein bisschen, indem wir uns bisschen in Korinth umschauen, okay? Wir machen so einen kleinen Streifzug durch Korinth, durch das Korinth zur Zeit des Paulus, ja. Um 44 vor Christus hat Cäsar Korinth neu gegründet. Diese Stadt wurde 100 Jahre vorher von den Römern zerstört, ja, war die aufrührerische, der Anführer der Aufrührer sozusagen, wurde zerstört und wurde dann wieder neu aufgebaut als römische Kolonie. Bedeutet, diese Stadt wurde von vornherein mit römischen Bürgern, mit römischen, genau genommen Freigelassenen, ja, die dann zu Bürgern wurden, neu besiedelt. 3000 Stück wird überliefert, dass die da erstmal hingekommen sind. Und das neue Korinth sollte so den Ost-West-Handel kontrollieren. Also du musst dir vorstellen, Korinth liegt an so einer Landenge, ist so ein paar Kilometer breit, 10 Kilometer breit meinetwegen. Und die hatten zwei Häfen und dann sind die Schiffe beim einen Hafen angekommen, wurden dann da drüber gezogen über diese Landenge und konnten dann sozusagen dadurch schneller nach Rom, mussten nicht um die gesamte Peloponnes rumfahren. Ja. Und ja, dementsprechend wurde diese Stadt auch sehr schnell sehr bedeutend, ja, sehr wichtig natürlich. Sie war zur Zeit des Paulus eine Großstadt mit 80.000 Einwohnern. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, Rom ist so der absolute Spitzenreiter mit meinetwegen 700.000, 800.000 Einwohnern und danach kommt Ephesus oder Alexandria mit 200.000. Also da ist Korinth knapp dahinter, okay, und spielt so richtig in der hohen Liga mit. Und Korinth war Verwaltungssitz von Achaia, also von Südgriechenland. Athen war so ein kleiner Vorposten von denen, ja. Und Korinth war eine wichtige Handelsstadt. Es gab viele reiche Leute, ja, durch den ganzen Handel, den es da gab. Es war ein religiöses Zentrum. Also es gab viele Götter, es gab viele Kulte. Das darf man sich nicht so vorstellen wie heute, dass man so an die Religion glaubt oder an die, sondern man ist ein bisschen dahin gegangen, zu der Gottheit, zu dem Kult, den hat man praktiziert, der einem irgendwie was gebracht hat eben. Ja? Also man hat sich nicht nur so einer Sache zugeordnet. Es gab philosophische Schulen, die waren auch sehr stark, auch sehr wichtig, werden wir gleich noch sehen. Es gab die isthmischen Spiele, die sind so ein bisschen wie die Olympischen Spiele, so ja, nur in Korinth eben, alle zwei Jahre. Und man kann sich vorstellen, dadurch sind natürlich auch viele Menschen nach Korinth gekommen. Also Korinth war wirklich so eine Stadt, in der das Leben pulsiert hat, die sehr vielfältig war, sehr bunt war, multiethnisch, verschiedene soziale Schichten, da war alles dabei. Also man könnte diese Stadt heute vielleicht vergleichen mit Stuttgart, ja, so vom Ding her, aber sie wird eigentlich noch mehr verglichen mit so Städten wie London oder wie New York. Also wirklich so Knotenpunkte, wo einfach ganz wichtig war, auch für Handel und so. So, und in dieser Stadt gründet jetzt Paulus um 50 nach Christus eine erste Gemeinde, eine erste Kirche. Es wird für ihn ein bisschen längerer Aufenthalt. Wir wissen ja bei Paulus, der war immer relativ zügig wieder weg. Ja. Aber hier blieb er 1,5 Jahre. hatte so seine Hochs, seine Ups and Downs, aber das wurde eine starke Gemeinde. Man geht davon aus, dass es auf jeden Fall über 100 Mitglieder waren, ja, die sich nach den 1,5 Jahren zusammengefunden hatten und fester Kern waren dieser ersten Gemeinde. So, also Paulus, er zieht weiter. Kurz danach kommt noch ein Apollos. Apollos ist ein Judenchrist, der in der Gemeinde gelehrt hat und der besonders durch seine Redebegabung aufgefallen ist, durch seine Rhetorik, die er drauf hatte. Also das war seine große Stärke, das war ein richtig guter Redner, der konnte überzeugen, der konnte, ja, das war sein Ding so. So, irgendwann zieht auch Apollos weiter und die Gemeinde in dieser Zwischenzeit gründet sie andere Gemeinden, wird schon irgendwo zu einem Zentrum auch für Achaia. Und um 54 nach Christus, also 3 Jahre später, nachdem Paulus sozusagen diese Gemeinde verlassen hat, 3 Jahre später, schreibt er den ersten Korintherbrief, den wir eben haben. Ja, es gibt noch einen anderen Brief, also eigentlich ist der erste der zweite, wenn du so willst, aber egal, auf jeden Fall, er schreibt den ersten Korintherbrief. Und ich will mit uns heute mal so eine Stelle aus diesem ersten Korintherbrief anschauen. Und der erste Korintherbrief hat so verschiedene Themen, die er anspricht, verschiedene sehr konkrete Themen. Und eins davon, eigentlich das erste, das uns auftaucht im ersten Korintherbrief, das wollen wir heute zusammen ein bisschen anschauen. Da heißt es folgendermaßen: Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Warum sage ich das? Von Chloes Leuten habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus, ein anderer ich von Apollos, wieder ein anderer ich von Petrus und noch ein anderer ich von Christus. Die Letzten sind immer die Besten, okay? So, alle streiten sich, ey, ich bin Pfingstler, ich bin Landeskirchler und so. Dann kommt der eine und sagt, hey Leute, jetzt ganz ehrlich, ich bin einfach Christ, okay? Ich bin einfach Christ. Kennt ihr das so? Ja, okay. Also das ist so der Letzte, ja, ich bin Anhänger von Christus, einfach mal so dagegen geschossen, ja. Aber was war hier passiert in dieser Gemeinde, während Paulus weg war? Was hat sich da bewegt so? Und man muss sich einfach vorstellen, diese Gemeinde, sie repräsentiert die damalige Gesellschaft, sie spiegelt diese damalige Gesellschaft wieder in der Breite eben, ja. Das spricht für eine sehr gesunde Gemeinde. Also Korinth war sehr heterogen und eben dementsprechend war die Gemeinde in Korinth auch sehr heterogen. Also wir sehen in Korinth, da gab es Juden, also Leute, die aus der jüdischen Tradition heraus Christen geworden sind. Es gab Proselyten, das sind Griechen, die sich dem Judentum zugewandt hatten, später Christen wurden. Es gab auch Leute, die vorher Heiden waren, also Polytheisten waren, eben zu der Gottheit gegangen sind oder, ja, also an Verschiedenstes geglaubt haben. Dann sehen wir, es gibt eine Oberschicht in Korinth. Es gibt zum Beispiel 2 Synagogenversteher, die sich bekehrt haben. Das ist auch eine krasse Leistung. 2 Synagogenversteher, die sich bekehrt haben. Es gibt einen Stadtrat, also einen sehr einflussreichen Typen. Es gibt Villenbesitzer, es gibt reiche Händler. Also es gibt eine Oberschicht, eine reiche, die Jesus nachfolgt und wo man auch davon ausgeht, dass sie auch sehr bedeutend war, sehr wichtig war auch für Paulus, einfach was sie gesponsert haben und so weiter. Und es gab eine Unterschicht und die war auch sehr groß, ja, nämlich Sklaven oder eben so halb freigelassene, sag ich mal. Ja. Also es sind auch 2 vollkommen verschiedene Seiten in dieser damaligen Zeit. Diese Schichten, diese verschiedenen Gruppen haben sich sehr stark voneinander abgegrenzt. Es gab römische Bürger, ja, es war eine römische Kolonie. Die meisten Inschriften der damaligen Zeit sind auf Latein geschrieben, obwohl es absolut auf griechischem Boden ist, ja, weil es eben eine römische Kolonie war. Also auf der einen Seite waren römische Bürger geprägt als Römer, auf der anderen Seite waren natürlich auch viele griechische Einflüsse da und Griechen, die da hingezogen sind. Es gab natürlich Männer und Frauen in dieser Gemeinde. Das ist für uns heute normal, aber damals waren viele Kulte tatsächlich nur den Männern vorbehalten. Also das war irgendwo schon ein Wunder, wenn du dir diese Gemeinde anschaust, dass die überhaupt irgendwo eine gemeinsame Identität gefunden hat. Ja? Das ist schon eine Leistung für diese Gemeinde. Das ist schon irgendwie herausragend. Also wenn man irgendwie so versucht, das zu vergleichen, dann stelle ich mir so vor, da sitzt so ein Leiharbeiter und nebendran so ein Banker in Anzug, ja, die so äußerlich überhaupt nicht irgendwo zusammenpassen. Da sitzt ein ehemaliger Atheist neben einem Gemeindekind, das schon immer in der Gemeinde groß geworden ist, neben wieder einem ehemaligen Muslim oder so, ja. Also so ein bisschen muss man sich das vorstellen. Und sowas ist ja schon crazy eigentlich, ja. Und für die damalige Zeit noch viel mehr, ja, weil diese ganzen verschiedenen Gruppen sich auch sehr stark darüber definiert haben natürlich. Es gibt so eine Geschichte, die mich, wenn ich über diese Situation in Korinth nachdenke, woran ich denken musste, die mich immer wieder begeistert, wenn ich so den Aspekt Einheit anschaue. Zu Beginn der Pfingstbewegung in Amerika, viele von den Pfingstlern waren vor allem arme Leute oder ja, nicht so gut Betuchte, und viele der ersten Pfingstgemeinden waren Schwarze, die da mit dabei waren. Und die Azusa Street, das war so die erste Gemeinde, geleitet von einem afroamerikanischen Pastor, die war bekannt dafür, dass da Zeichen und Wunder geschehen sind. Okay? Und da sind viele Menschen hingepilgert, und die Medien haben unglaublich viel über diese Gemeinde geschrieben. Deshalb wurde die weltweit auch bekannt. Ja? So Azusa Street, das steht so für Erweckung, das steht so für Wunder, für Zeichen, für die Pfingstbewegung, okay, Geistestaufe und so weiter, all diese Phänomene so. Und aber das, was eigentlich die Zeitungen am meisten geschrieben haben, was eigentlich das Entscheidende war, was sie am meisten irgendwo schockiert hat oder auch begeistert oder fasziniert hat, war die Tatsache, dass da weiße Amerikaner und schwarze Amerikaner zusammen Gott angebetet haben. In einer Zeit, in der es absolut klare Rassentrennung gab, ja, in Amerika. Das war ein Novum, war einmalig, ja. Aber irgendwo in der Gegenwart Gottes, aus dem heraus, sind plötzlich diese äußeren Sachen weggefallen und haben keine Rolle mehr gespielt. Das war, was die Medien fasziniert hat. Man muss dazu sagen, das Ganze hat nur ein paar Jahre gehalten. Dann kam das nämlich wieder hoch, diese Unterschiede, und dann haben sich die Weißen abgespalten, könnte man sagen, und haben die Assemblies of God gegründet, ja, so die Pfingstbewegung eben. Und so ein bisschen muss man sich das vielleicht auch bei den Korinthern vorstellen. Okay, sie haben sich bekehrt, plötzlich sind sie eine Einheit, obwohl sie total unterschiedlich sind. Aber nach 3 Jahren oder innerhalb dieser 3 Jahre kommen eben die sozialen und kulturellen Unterschiede doch irgendwie wieder mehr zum Vorschein und spielen eine immer größere Rolle. Also die Korinther, sie waren immer noch sehr stark, wenn man das sich so anschaut, beeinflusst von ihrer römisch-hellenistischen Prägung, die sie eben mitgebracht haben. Von dem, worin sie aufgewachsen sind, von dem, was sie gelernt haben und so. Und so weiter. Ein kleiner Exkurs, damit wir unsere Stelle noch mal ein bisschen besser verstehen. Die römische Elite der damaligen Zeit hat ein paar Eigenarten, die sie ausgemacht hat. Das eine war, man war sehr stark auf Einzelpersönlichkeiten fixiert. Also jeder Bürger musste sich einem sogenannten Patronus unterordnen oder zuordnen, ja, so eine Art Familienoberhaupt, der dich auch so irgendwie mit versorgt hat und so. Und dem hat man eben Respekt geschuldet, man hat ihm gedient regelmäßig und sowas. Und diese Patrone, ja, um mehr Gefolgschaft zu bekommen, also umso mehr Gefolgschaft die hatten, umso mehr Anhänger sie hatten, umso größer war ihr Prestige, war ihr Ansehen, ja. Und da hat man hingeeifert, dass man umso mehr Anhänger hatte, umso besser. Und diese Patrone, sie haben auch regelmäßig, ich sag mal, Geschenke verteilt, okay, so ihren Günstlingen irgendwo Dinge gegeben, die hatten dann gewisse Vorteile. Und ich wurde so ein bisschen erinnert an der Pate. Wer kennt noch der Pate? Leute, das sind zu wenig. Das sind definitiv zu wenig. Was ist hier los? Ich bin alt. Okay, egal, der Pate, ja. Ich muss jetzt auch noch der Pate erklären, weil die Zeiten ändern sich, ja. Nein, also der Pate, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, halt so ein Typ in Amerika, ja, so ein italienischer Mafia-Boss, ja, der da so ab und zu so ein LKW vorfällt in sein Viertel und da so Geschenke verteilt, okay, so, und alle sind so begeistert und sie kommen und zollen ihm Respekt und machen Dienste für ihn und so. So ein bisschen, vielleicht in die Richtung geht das, okay? Und die besser gestellten Christen in Korinth, die bisschen reicheren und so, die haben sich dementsprechend so apostolische Patrone gesucht, ja. Und nicht nur diese Gesellschaft, die römische Gesellschaft, hat sich so Patrone irgendwo, die Christen haben sich so Patrone gesucht und dadurch irgendwo so die Hoffnung auf persönliche Vorteile gehabt, ja. Indem sie sich so einen Patron zuordnen, wie wir es eben hier sehen, Apollos oder Paulus oder Petrus und so weiter. So, das war irgendwo aus dem römischen Kontext heraus war das Ganze geboren. Ja. So eine zweite Sache, die bei den Korinthern und eben auch besonders bei der Elite sehr wichtig war, sie war sehr stark beeinflusst von der sogenannten sophistischen Philosophie. also einer Philosophieströmung, wenn du so willst, wo es ganz stark darum geht, so um Redekunst, um Rhetorik. Da, die haben sich gegenseitig gebettelt, so ein bisschen wie in so einem Rap-Battle, okay, sind öffentlich aufgetreten, haben so ihre Epen und Mythen irgendwo gegenseitig vorgetragen und da ging es darum, wer kann besser reden, Grammatik und dies und das, ja. Und das hat dir unglaublich viel auch irgendwo Ansehen verschafft, wenn du da gut warst drin. Du konntest sehr hoch aufsteigen in irgendwelche Ämter und jeder hat sich irgendwo so einen Lehrer ausgesucht und wurde so ein Anhänger, ja, und hat den auch teilweise imitiert und hat sich zudem eben gerechnet. So ein bisschen wie bei einer Fußballmannschaft, ja, wo man irgendwo zu Bayern gehört oder zu Dortmund und sich irgendwie mit denen identifiziert. Und da ging es ganz viel um Ehre, um Ansehen. Und dieses Konkurrenzdenken, das wurde schon sehr früh einfach den Kindern schon beigebracht. Das war, ja, sehr stark da in der damaligen Zeit unter den römischen Bürgern verankert. Und jetzt, wenn wir das so weiterlesen, diese Stelle, die wir gerade an der Wand haben, dann sehen wir, da muss Paulus sich immer verteidigen, warum er nicht so gut rhetorisch redet. Ja? Warum er irgendwie jetzt nicht so die großen Weisheitssprüche dauernd rausballert. Ja? Und er betont dann immer, Leute, es geht um und ja, das Kreuz und so. Aber anscheinend hatte Paulus irgendwo eine simple Sprache, hat so nicht groß mit Rhetorik überzeugt, weiß nicht, ob er nicht wollte oder nicht konnte, keine Ahnung. Aber Apollos war dagegen halt so der redegewandte Typ. Wow, der Apollos, das war so ein Typ, dem ist man gerne nachgefolgt. Ja? Und da wollten dann Leute eben eher zu ihm gehören. Und was war das Ergebnis? Ja, das sehen wir eben hier, nämlich gewisse Spannungen. Und wenn wir uns das so anschauen, was klar wird in dem Ganzen, die alte Prägung, die sie hatten, obwohl sie Christen geworden sind, ihre Prägung, ihr Verständnis vom Leben und so, das hatte immer noch einen sehr großen Einfluss auf sie. Ja? Das war immer noch sehr wichtig für sie. Und das führt dann eben zu den erwähnten Spannungen. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus, ein anderer von Apollos, ein anderer von Petrus und ich gehöre einfach nur zu Christus. Ja, so. Das ist wahrscheinlich eher die sagen, ich habe keinen Bock auf eure Differenzen, so, ja, nervt mich nicht damit. Also es ist an sich hier kein theologisches Problem. Paulus und Apollos verstehen sich blendend. Ja? Die beiden verstehen sich blendend, aber die anderen machen das so wie wenn Bayern und BFP sich blendend verstehen und die Anhänger bekriegen sich, ja. Ist nicht so, aber ja, theoretisch. Also es ist hier kein theologisches Problem, Paulus und Apollos sind sich einig, sondern es ist ein soziales, ein kulturelles Problem, ein Problem aus ihrer Prägung heraus. Und um das mal auf uns zu übertragen, ich glaube, in Gemeinden ist es oft so, auch in unserer Zeit oft so, dass viele Streits nicht so sehr wegen theologischen Fragen sind, sondern eigentlich vielmehr wegen einer unterschiedlichen Kultur, die man hat, unterschiedlicher Prägung, die man hat und Werten, die einem wichtig sind, gekoppelt noch mit ein bisschen Egoismus oder Erfolgsdenken oder sowas. Und dann kommt es eben zu so Clashs. Und so ist es auch bei den Korinthern. So, ich stelle mal eine These auf. Ich glaube, dass bei uns allen unsere Prägung mehr in unseren Glauben mit reinspielt, als uns oft bewusst ist. Ja? So, mir ist es aufgefallen, als ich auf Beröa gegangen bin. Du gehst zum Studieren, du denkst dir, okay, du weißt ganz genau, was es bedeutet, Christ zu sein. Und plötzlich begegnest du Leuten, die gehören irgendwie sogar zur selben Strömung, aber die sagen Sachen und du denkst dir, wie kann man als Christ so denken? Wie kann man das so sehen? Ja? Und dann plötzlich wird das Ganze schwierig. Ja? Und warum ist das so? Weil wir sind eben geprägt. Die Erziehung unserer Eltern hat uns geprägt. Erlebnisse, die wir gemacht haben, vielleicht auch traumatische Erlebnisse, haben uns geprägt. Unser Freundeskreis hat uns geprägt. Die Kultur, in der wir aufwachsen, Dinge, die wir hören, die für uns klar und normal sind, das hat uns geprägt und hat unseren Glauben beeinflusst. Man geht eben nicht einfach so objektiv ran an die Bibel, sondern jeder von uns bringt auch so seinen Blick und seine Brille irgendwo mit. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das irgendwo weiß, dass man so eine Brille auf hat. Ich war mal in Pforzheim beim Predigen. Ich habe gepredigt über eine Stelle, da ging es ganz stark darum, gib Gas für Jesus. So, okay, so thematisch. Ich sage einfach mal ganz simpel, gib Gas für Jesus. So, da kommt danach ein Kerl zu mir und der fängt sehr gut an. Ja, er sagt so, hey, was ich super fand ist, nur du musst wissen, wenn jemand so anfängt, dann weißt du, danach kommt das, was er nicht gut fand. Ja? So, ich denke mir dann manchmal so, okay, vergess mir doch den ganzen guten Part, lass uns mal zu dem kommen, was du eigentlich zu sagen hast. Ja? Okay, auf jeden Fall. Und er sagt dann so, hey, du hast jetzt so viel geredet, über was wir tun müssen, aber wo ist denn die Gnade? Wo ist die Gnade in deiner Predigt? Dann sage ich, naja, ich bin hier ein Gastprediger, nächste Woche geht es wieder um Gnade. Okay, also ich meine, wenn jetzt jede Woche das nur um das gehen würde, dann könntest du dich beschweren, das stimmt, aber einfach, eine Predigt hat auch immer irgendwo einen Schwerpunkt und so, ja. Und ich habe gemerkt, das hat ihn ganz arg beschäftigt, hat mir lang und breit erzählt, warum das so wichtig ist und warum er in der Gemeinde, er war auch nur Gast, ja, warum er in der einen Gemeinde ist, die das so betont und so. Und ich habe mir gedacht, irgendwann so, jetzt Moment mal. Und ich habe ein bisschen nachgehalten, habe gesagt, jetzt, warte mal, weißt du, so wie sich das anhört, lass mich einfach mal ein bisschen dreist raten, ja. Also irgendwo in deiner Vergangenheit, meinetwegen deine Eltern oder so, dein Dad oder keine Ahnung, war anscheinend sehr hart zu dir und hat irgendwo sehr viel Leistung von dir gefordert und du hast wenig irgendwo von, naja, auch Zuspruch erlebt und so. Und ich habe halt so voll ins Schwarze getroffen. Er sagt, ja, das stimmt und das war wirklich für mich schwierig. Aber weißt du, was ich damit sagen will, ist einfach, wir alle sind geprägt, ja, und das, was wir hören, hören wir auch mit unserer Prägung eben. Also selbst unsere Theologie ist oft ganz stark auch geprägt von unserem Umfeld, von unserer Vorprägung, genauso wie eben von Gottes Wort selber, ja, aber das ist wichtig zu wissen. Wo mir das mal so richtig aufgefallen ist, das war bei den Jüngern, okay? Wir lesen, sie sind 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Und so gegen Ende seines Wirkens, als sie schon richtig viel von ihm wissen, sie haben viele Lehren von ihm gehört, sie haben viele Wunder gesehen, sie haben alles Mögliche schon gesehen, wie er tickt und wie er denkt, ja. Da fängt er an, ihnen zu sagen, hey Leute, der Menschensohn, also er selber, muss viel leiden und er wird von den Ältesten und so weiter verworfen und getötet, aber er wird nach 3 Tagen wieder auferstehen. So, das Ganze sagt er insgesamt 3-mal in so Abständen, okay. Und dann schaust du die Reaktion der Jünger an und du denkst dir, die checken ja gar nichts. Die checken so richtig gar nicht, wovon der redet. Nämlich jedes Mal, nachdem er das sagt, reden die drüber, okay, wer wird eigentlich der Größte dann mal im Himmelreich sein, ja? Klar, wichtige Frage in so einem Moment, ja? Ganz entscheidend, sich diese Frage genau in dem Moment zu stellen, ja? Wer darf am nächsten dann mal bei dir dran sein? Das ist so eine Frage, die sie sich stellen. Hä? Passt irgendwie gar nicht. Ich meine, mal ganz blöd gesagt, die hätten auch bei der Kreuzigung ganz anders reagieren können. Die hätten auch daneben stehen können und sagen können, ach ja klar, Jesus, das ist ja das, wovon du geredet hast. Und in 3 Tagen sehen wir uns eh wieder. Hey, ich gehe einen Kaffee trinken und in 3 Tagen komme ich wieder und dann machen wir weiter, oder? Super, läuft, ja. Hätten sie auch sagen können. Sie wussten ja, 3-mal hat er gesagt, ich werde wieder auferstehen. Ich finde das irgendwie witzig. Oh, okay. Ich fand das irgendwie ein netter Gedanke so, ja. Aber auf jeden Fall, warum, die entscheidende Frage ist ja, warum haben sie es nicht gecheckt? Und die Antwort ist, glaube ich, relativ simpel, weil ihre Prägung gesagt hat, der Messias kann nicht sterben. Ist unmöglich. Was sie immer gehört haben, ist, der Messias kommt und er baut ein neues Reich auf. Er kommt als großer König, als großer King, ja. Und das war ihr Blick auf den Messias. So haben sie sich ihn vorgestellt. Und als er dann nicht so war, das haben die nicht reinbekommen in den Kopf. Das hat nicht reingepasst, ja. Natürlich sind da vielleicht auch ein paar andere Elemente noch mit dabei, aber ich würde schon behaupten, das ist so ein grundsätzliches Element. Prägung spielt eine große Rolle. Das, was du irgendwo mitgebracht hast, das geht nicht vorbei an deinem Glauben. Also bei uns allen ist es so. Und ich glaube, gerade in so einer modernen Großstadtgemeinde, zu der wir gehören und zu der viele Gemeinden in Großstädten eben gehören, gerade in so modernen Großstadtgemeinden, da ist das Ganze ein wichtiges Thema, dass wir damit gut umgehen, weil das sind so heterogene Gruppen wie eben in Korinth auch. Ja? Im Grunde ganz ähnlich. Mit unterschiedlichen Wertvorstellungen, mit unterschiedlichen Prägungen und Hintergründen und so. Und am Schluss wird man da irgendwo zusammengewürfelt und muss damit umgehen, dass andere vielleicht ganz anders denken und einen ganz anderen Blick auf die Sache haben. Ja? Es gibt die sogenannte Sinus-Milieu-Studie. Ja? Ich dachte mir, ich schmeiß die mal an die Wand und wir reden mal kurz drüber, ja. So, ich mache das ein bisschen kürzer durch als beim ersten Gottesdienst. Aber die Sinus-Milieu-Studie, die soll so ein bisschen, das ist so eine Untersuchung, die ein bisschen zeigen soll, was gibt es für Lebenswelten in Deutschland, für Milieus eben, die so vertreten sind in unserer Gesellschaft. Da gibt es verschiedene Bausteine, ich glaube so um die 50 Stück, aus denen sich dann zusammensetzt, und man sieht, das sind so fließende Grenzen und so. Das ist mehr so eine Art Tendenz, eigentlich glaube ich vor allem entwickelt für marktwirtschaftliche Analysen für Verkauf und Werbung und so. Keine Ahnung, so in die Richtung. Und man sieht hier, es gibt verschiedene Schichten. Links ist Oberschicht bis Unterschicht, ja. Also soziale Lage steht da und dann Grundorientierung, traditionell bis Neuorientierung. Also eher nicht rückwärtsgewandt, aber so ein bisschen in dem bleiben, wo man gerade ist, bis hin zu sehr zukunftsorientiert, ja. Und ich will mal ein paar für uns relevante Gruppen rausgreifen, wo ich so glaube, die sind im christlichen Bereich gut vertreten immer wieder, ja. Und ich finde auch witzig, weil die manchmal überhaupt nicht so zueinander passen, okay? So, das eine ist, man hat das traditionelle Milieu oft in den Gemeinden, okay? Da liebt man das Bewährte, man ist sparsam, das sind oft eher die Älteren natürlich. So, das ist diese Richtung, aber in Gemeinden sind es oft auch Jüngere, okay? Und ich war mal bei einer SMD-Veranstaltung und vor mir saß ein Typ, der hat die ganze Zeit in sein Handy reingeschaut, während der Lobpreis war, die ganze Zeit so, ja? Und ich dachte mir, okay, er ist einfach noch nicht, er weiß es noch nicht anders so, ja? Spielt da dauernd am Handy, wirklich, ich sitze hinter dem, ich denke, das gibt's nicht, ja? Da kannst du dich null konzentrieren. Und dann habe ich da gepredigt und danach kommen wir ins Gespräch und der sagt so, und dann erzählt er mir, warum er da am Handy gespielt hat. Und er sagt zu mir, ich singe nur Lieder aus dem evangelischen Liederbuch. Sonst kommt mir nichts rein. Ich dachte, ich höre nicht richtig, sowas habe ich noch nie gehört, ja. Aber das war seine tiefste Überzeugung als junger Mensch, ja, das ist das einzig Wahre und das einzig Richtige, ja. So zum Beispiel, okay, das ist für mich so ein bisschen so traditionelles Milieu, würde ich mal zuordnen. Das Leitmotiv heißt, keine Experimente, keine Experimente. So, das sind dann so ich sag mal ein paar überspitzte Sachen, okay. So, warum brauchen wir ein Schlagzeug in der Gemeinde? Reicht nicht auch eine Flöte? Ja, wäre doch auch okay, ja. Warum haben wir hier keinen Kirchturm an Gebäude? Gehört das nicht dazu? Ja, was ist hier für eine Kirche? So diese Ebene, hey, bitte nicht dauernd neue Lieder und bitte nicht so viel Veränderung. Lass uns doch mal in dem bleiben, was wir haben und so. Das ist doch so schön alles und so. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Traditionelle, das so ein bisschen eben die Traditionen liebt und da viel Betonung drauf legt. Dann gibt es ganz neu jetzt seit 2018 das sozial-ökologische Milieu. Ja, das sozial-ökologische, da geht es viel um soziales Engagement, kann man sich vorstellen, ökologisches Bewusstsein. Man ist kritisch mit der Digitalisierung. Man schätzt Political Correctness, das ist ein wichtiges Ding in dieser Gruppe. Und das Leitmotiv von dieser Gruppe heißt Nachhaltigkeit und Entschleunigung. Nachhaltigkeit und Entschleunigung. Das sind so Motive, das sind so, ist so ihr Motto irgendwo. Ja? Und auch hier mal ein paar überspitzte Beispiele. Okay? Wie oft kann man euren Strohhalm am Bistro eigentlich wiederverwenden? Ja? Müssen wir das Ganze wirklich jetzt in einer WhatsApp-Gruppe besprechen oder können wir nicht einfach eine Brieftaube nehmen und uns Briefe zuschicken mit adoptierten Brieftauben aus dem Tierheim, ja. Also, ich fand so witzig, vor kurzem war so ein australischer Prediger da, er hat eine große Gemeinde und ist ganz stolz, was sie alles so aufgebaut haben, riesen Equipment, ja, LED-Wall und so, also alles Mögliche. Und dann kommt seine Nichte aus Deutschland, hat nicht viel mit dem Glauben zu tun, ja, und er denkt sich jetzt, ach komm, der zeige ich mal, was Kirche heißt, so, ja, und führt ihr so das Gebäude vor und zeigt ihr ganz stolz alles und dann sagt sie so danach, ja, die ganzen Lichter brauchen wahrscheinlich viel Strom, nehme ich an. Und er war so ganz schockiert, ja. Also das ist vielleicht so ein bisschen dieses Milieu, okay. Dann welches Milieu sicherlich auch irgendwo, also das ist, diese ganzen Roten sind so die jungen Milieus, die ganz stark am Kommen sind, ja. Das expeditive Milieu ist so das, da sagt man, das ist die zukünftige Elite. Die sind sehr pragmatisch, haben einen positiven Blick in die Zukunft, sind sehr stark vernetzt, digital aktiv, so Influencer-Typen, okay. Und ihr Leitmotiv ist, die Zukunft ist heute. Die Zukunft ist heute. Ich sage auch mal ein bisschen überspitzt, so vom Typ her, so, das sind dann die kommen und sagen, hey Simon, könnten wir nicht die nächste Predigt einfach mal, könntest du nicht einfach ins Handy predigen und ein paar Insta hochladen und ins Englische übersetzen, damit ich es auch noch meiner Freundin in Bombay schicken könnte? Ja, okay. Ja. Oder ich fände es so schön, wenn man ein bisschen mehr von dir als Pastor mitbekommt. Könntest du nicht mal ein paar Livestream-Zähne putzen? Das wäre doch echt schön, ja. Dass ich mal ein bisschen mehr Eindrücke von deinem Leben bekomme, ein bisschen mehr drin bin, ja. So. Und das sind so die Typen, die sagen, hey, wir brauchen mehr Style und wir brauchen mehr Publicity und wir müssen moderner werden und so, ja. Und jetzt, ihr seht schon, das sind eigentlich 10 verschiedene Milieus. Habe ich richtig gezählt? 2? Das sind 10, oder? Ist egal, auf jeden Fall. Einige Milieus, ja. Und jetzt, wenn man sich so vorstellt, dass jeder so ein bisschen so seine Tendenz hat, was ihm wichtig ist, dann merkt man, wow, das ist eine Herausforderung, ja. Aber ich glaube tatsächlich, eine typische moderne Großstadtgemeinde, eine gesunde Gemeinde in der Großstadt vereint verschiedene Milieus und schafft es irgendwo, die miteinander zu verbinden und irgendwo zusammenzubringen und alles irgendwo zu sehen und doch nichts zu überbetonen. Und was ich schon auch noch herausfordernd finde in unserer Zeit ist, dann gibt es auch noch die verschiedensten Kulturen, die gab es damals schon auch, aber heute ist es, finde ich, noch krasser. Jetzt hast du zum Beispiel das, dass plötzlich da ein Afghane neben einem Ami sitzt, ja, in deinem Gottesdienst, okay? Das sind jetzt nicht gerade die zwei Best Friends, so, ja? Und auch von dem, wie sie ihr Gottesbild oder wie sie jetzt, sag ich mal, Anbetung und so definieren, ist sicherlich ein bisschen anders, ja? Also ich denke an so eine Situation, Flüchtlingsarbeit in Ulm, da sagt mir ein Afghane, Simon, ich kann in euren Gottesdiensten, ich kann da nicht Gott anbeten, ich kann mich nicht konzentrieren, weil die Frauen alle viel zu freizügig angezogen sind. Na gut, jetzt ist es so, die waren jetzt nicht sonderlich freizügig angezogen, halt einfach normal, ja. Aber dann ist mir halt klar geworden, okay gut, jetzt kommt er natürlich aus Afghanistan, das, was er halt kennt, wie man in einer gottesfürchtigen Art Gott anbetet, das ist natürlich schwierig und wie bekommt man jetzt das zusammen, ja. Und so wird es ganz viele solche Herausforderungen geben in Gemeinden, die einfach in so einer Situation sind wie eben Korinth. Aber was ganz entscheidend ist, was unsere Aufgabe ist als Christen, wir dürfen uns nicht durch irgendwelche äußeren Unterschiede und Sichtweisen und Prägungen entzweien lassen. Das ist entscheidend. Die Korinther haben sich durch diese Äußerlichkeiten, durch die Sachen, die sie von ihrer Kultur, von ihrer Prägung her mitbekommen haben, das werden wir in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen mehr sehen, haben sie sich irgendwo auseinanderreißen lassen oder zumindest war die Gefahr da. Und Paulus sagt eben in Kapitel 1, Vers 10, Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Ja, ich fordere euch auf, eins zu sein. Wörtlich heißt es da eigentlich, sagt alle dasselbe. Das ist eigentlich die wörtliche Übersetzung. Aber es meint nicht so sehr jetzt im Sinne von sagt alle genau das Gleiche, sondern es ist eine gängige Wendung, die auch ganz viel im Politischen gebraucht wurde, in politischen Versammlungen und so weiter. Und es sollte heißen, hey, bitte Leute, kein Fraktionsdenken, okay? Kein Fraktionsdenken, nicht dauernd in tausend Sachen denken, sondern lasst uns irgendwo gemeinsam vorangehen. Ja? Und ich sag dir was, in der Gemeinde Jesu, da gibt es keine Opposition. So was gibt es nicht. Es gibt eine Koalition. Ja, da ist man schon hat schon verschiedene Ansätze, verschiedene Meinungen, aber man schafft es irgendwo gemeinsam an einem Strang zu ziehen und voranzugehen. Ja. Also man darf ein unterschiedliches Denken haben. Das ist ja normal. Kann gar nicht anders sein. Aber es ist wichtig, dass wir trotzdem gemeinsam vorangehen und eins sind und eine Einheit sind. Und Paulus, er beruft sich dabei eben ganz explizit auf Jesus, im Namen von Jesus Christus. Er sagt auch Geschwister. Das ist ja auch nochmal, hey, wir sind eine Familie, denkt dran, ja. Er beruft sich explizit auf Jesus als die gemeinsame Grundlage. Das führt er dann auch in den nächsten Kapiteln aus. Jesus ist die Grundlage. Alles, was wir machen, muss bei ihm anfangen, muss aus der Einheit herauskommen, die wir in ihm haben. Wir haben ein gemeinsames Ziel, sein Reich zu bauen. Und er ist schlussendlich der Werte definiert, der Vorstellungen definiert, der Schwerpunkte definiert. Und somit dürfen wir auch uns immer wieder neu an ihm messen. Mal ganz knackig, drei Punkte, ich reiße sie nur an, drei Punkte, die wichtig sind. Der erste Punkt, um irgendwo das Ganze hinzubekommen. Erstens, man muss seine Prägung kennen. Man muss seine Prägung kennen, man muss ein bisschen wissen, wie tick ich und warum tick ich so, ja. Und muss auch ein bisschen wissen, ich habe da eine Schlagseite vielleicht ein bisschen. Und das muss man einfach ehrlich einschätzen. Mein Denken ist nicht der Mainstream, den alle unbedingt genauso sehen müssen, sondern ich denke einfach aus gewissen Gründen so. Und das ist auch okay, aber ja, ich muss meine Brille kennen, mit der ich die Bibel lese. Ich muss ein bisschen wissen, warum mir bestimmte Dinge extrem wichtig sind. Dann das Zweite, man muss eine Sehnsucht haben nach Einheit. Das ist auch so wichtig, weil im Endeffekt es immer so sein wird, dass wir an unsere Grenzen kommen, dass wir einander reiben, dass wir einander irgendwo mal auch missverstehen und so, weil wir einfach unterschiedliche Ansätze haben und unterschiedliches Sehen und so. Und es ist so wichtig, dass wir sagen, ja, aber Einheit ist mir so wichtig, weil ich merke, Jesus stellt es so ins Zentrum. Ihm ist es so ein großes Anliegen, dass sie eins sind. Sein letztes langes Gebet im Johannesevangelium, was sagt er? Er sagt, er betet dafür, dass sie eins sind. Das ist sein Anliegen, ja. Und das Dritte ist, man muss Gottes Herz immer wieder neu suchen. Man muss Gottes Herz immer wieder neu suchen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung unserer Zeit, dass wir das schaffen. Man muss die Bibel gut kennen. Man muss von Gott her denken. Man muss immer wieder neu fragen, was sagt Gottes Wort und wie passt das zusammen auch mit dem, was meine Prägung sagt. Ich lade das Lobpreisteam nach vorne ein. Ich will euch zum Ende noch eine Geschichte erzählen, die mich fasziniert, die mich begeistert. Ja? Wir hatten hier vor einer Weile einen Praktikanten, mittlerweile ist er Pastor, und einige kennen ihn. Und er hat eine richtig krasse Geschichte. So, er kommt eigentlich aus einem richtig, wie sagt man da, also ein richtig rechter Hintergrund, okay? Er war Neonazi und er war für die NPD, war er der Jugendverantwortliche von Gesamt-Südbaden, okay? Also das heißt schon was, ja? Und irgendwann haben sie ihn dann, also der war auch, ja, krass unterwegs so, ja? Und irgendwann haben sie ihn dann in Knast gesteckt wegen, wie heißt das? Ich muss gerade überlegen. Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat, irgendwie sowas. Der kann ich dir vorstellen. Ja, beim Haus oder sonst was ausprobiert und die haben ihn irgendwie anklagen wollen wegen Sprengstoffzeug und so. Naja, auf jeden Fall. Und sie konnten ihm aber am Schluss nicht nachweisen. Er saß 3 Monate in U-Haft und ist dann rausgekommen. Und dann ist er umgezogen nach Ulm, weil er einfach vom linken Lager unglaublich stark sozusagen immer wieder denunziert wurde. Die haben gesagt, hey, der ist ein Rechter, und dann hat er halt seine Arbeitsstelle verloren, und so ging das halt immer wieder. Die haben ihn immer wieder gefunden und dann war er in Ulm und hatte so richtig die Schnauze voll und er träumt so, wie er zu einem Pastor geht und einfach mit dem anfängt, über Gott zu reden. Ja? So, er wacht auf, hat nichts mit dem Thema Glauben zu tun, wacht auf und sagt sich, ja okay, ich suche mir mal einen Pastor, ja. Googelt, schaut und findet einen Pastor und geht dahin und gibt sein Leben Jesus. Ich habe an seiner Hochzeit gepredigt übrigens, aber der andere Pastor, wo er im Grunde da, den er gefunden hatte, der hat so ein bisschen erzählt, wie krass es am Anfang war, wie schwierig das für ihn war. Wie er sagte, der Typ war sowas von krass unterwegs, ja, so in seinem ganzen Denken und so weiter. Als ich auf Brühr war und ihn mal besucht hatte, da kam gerade irgendwo im Spiegel kam eine neue Doku raus und da stand fett drüber, Staatsfeind Nummer 1. Und dann war er da drauf, er war schon auf Brühr, ja. Dann war er da drauf, schwarzer Balken irgendwie übers Gesicht, irgendwelche Maschinengewehre, die sie gezeigt haben und so, ja, Staatsfeind Nummer 1. Ja, und er sagt so, oh Mann, Simon, die Zeit ist eigentlich vorbei, so, ja. Und jetzt ist er fertig mit seinem Studium und du musst dir vorstellen, mittlerweile arbeitet er in einer Gemeinde, der leitende Pastor dieser Gemeinde ist ein Kameruner, ja, ein Afrikaner, und er betreut jetzt gleichzeitig noch in Worms eine afrikanische Gemeinde. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Warum? Weil ich glaube, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann kann Gott auch die krassesten ideologischen Verprägungen zerbrechen, wenn wir uns ihm aussetzen, ja. Dann will er uns verändern, dann darf er uns verändern. Und ich will uns einladen, wir haben sicherlich nicht so eine Geschichte, das ist auch gut so, ja. Aber hey, Gott lädt uns ein, dass wir uns von ihm prägen lassen, von ihm verändern lassen und immer wieder neu von ihm her denken. Und plötzlich sind da ganz andere Dinge möglich. Und ich glaube, es gibt kein größeres Zeugnis auch für diese Welt, als wenn unterschiedliche Menschen in Einheit zusammen sind, aus den verschiedensten Backgrounds, aus den verschiedensten Hintergründen. Hey, ich erinnere mich dran, wisst ihr, ich hatte so breite Sachen an und so. Und wir mochten überhaupt nicht die Punks, okay? Die waren so richtig, wir haben so das Gefühl gehabt, wir waren stylisch und so, und die waren halt so Gammler, so, ja? Und als ich dann Christ wurde, einer meiner besten Freunde war so ein Typ, der ist immer barfuß rumgelaufen, hatte so einen Hut mit so einer großen Feder drin, ja? So richtiges Gegenteil von allem, was ich früher gemocht hätte. Aber weißt du, so ist es, wenn wir Christen werden, dass plötzlich Gott uns vereint, und weil wir das gemeinsame Hobby, das gemeinsame Zentrum, nämlich Jesus, haben, ist plötzlich alles möglich, ja. Und es ist plötzlich Verständnis möglich für jemanden, der komplett gegenteilige Prägung hat. Und dazu sind wir eingeladen, uns da von Gott verändern zu lassen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und wir wollen nochmal gemeinsam ein Lied singen. Und ich lade dich mal ein, dass du sagst, Gott, ja, verändere mich dort in meiner Prägung. Zeig mir mal eine Prägung. Lass mich sehen, wo ich vielleicht meine Schlagseite habe. Richte mich aus. Ich will mich von dir verändern lassen und vor allem helf mir, auch die Menschen zu verstehen, die vielleicht ganz anders denken als ich. Und helf mir, dass ich dieses große Ziel sehe und immer auf dich gegründet bin. Musik